Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Bewegung in der Libyen-Affäre. Max Göldi hat seinen Pass zurück. Ethnische Konflikte in Kirgisistan. Russland will keine Hilfstruppen schicken. BP und das britische Image. Das Öl verschmutzt auch die angloamerikanische Beziehung. Dann das verwaiste Lehrerzimmer. Eine Pensionierungswelle macht den Schweizer Schulen zu schaffen. Stumpfe Zähne und großer Maulkorb. Die Medien in der Slowakei. Und Küsse, Klo und Klassenzimmer. Ingrid lässt unseren Brüssel-Korrespondenten staunen. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst aber hat Daniel Hubacher die Nachrichten des Tages.
Zwei Tage nach der Freilassung aus einem libyschen Gefängnis wartet Max Göldi immer noch auf die Erlaubnis, das Land verlassen zu können. Doch jetzt scheint Bewegung in die Affäre zu kommen. Göldi hat heute seinen Pass und andere Ausreisedokumente erhalten. Noch fehle ein Visum, dann stehe einer Ausreise nichts mehr im Wege, sagte sein libyscher Anwalt Salah Sahaf gegenüber Schweizer Radio DRS.
On a récupéré le passeport de Monsieur Max, on a obtenu la permission de sortir du procureur général public, il reste mettre le visa sur son passeport, c'est tout.
Laut libyschen Behörden werden noch heute Abend Außenministerin Michli Galmiret und der spanische Außenminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende Miguel Ángel Moratinos in Tripolis erwartet. Das EDA wollte diese Meldung allerdings nicht kommentieren. Angesichts des Lehrermangels in einigen Schweizer Kantonen fordert der Berufsverband massiv höhere Löhne für die Lehrerschaft. Verglichen mit der Privatwirtschaft seien die Löhne viel zu niedrig, hieß es an der Delegiertenversammlung der Lehrerinnen und Lehrer in Zürich. Weiter kritisierte der Verband den Anstieg der durchschnittlichen Arbeitszeiten. Die heutigen Pflichtpensen seien nicht mehr erfüllbar, so dass immer mehr Lehrpersonen ihr Pensum reduzieren würden. Bei einem schweren Busunglück im Wallis sind am Morgen zwei kanadische Touristen ums Leben gekommen. Eine Person schwebe in Lebensgefahr und 19 weitere seien teils schwer verletzt worden, teilen die Behörden mit. Der Reisebus verunfallte in der Nähe von Reckingen. Er kam von der geraden Straße ab und kippte in ein Feld. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten und Polizisten waren auch 5 Helikopter der Air Zermatt im Einsatz. Tausende Menschen haben in Deutschland gegen die geplanten Sozialkürzungen in Milliardenhöhe demonstriert. Protestmärsche mit je etwa 20.000 Demonstranten zogen durch Berlin und Stuttgart. Zu den Aktionen unter dem Motto «Wir zahlen nicht für eure Krise» hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Linkspartei und weiteren linken Gruppen aufgerufen. Einerseits fordern die Menschen weniger Kürzungen bei den Sozialabgaben, andererseits höhere Steuern für Topverdiener. Auch in Rom haben Tausende von Menschen gegen die geplanten Sparmaßnahmen der konservativen Regierung Berlusconi demonstriert. Berlusconis Kabinett hatte vor gut 2 Wochen ein Sparpaket in der Höhe von 24 Milliarden Euro geschnürt. Davon besonders betroffen sind der öffentliche Dienst, das Gesundheitswesen sowie die Bereiche Bildung und Kultur. Italien gehört in finanzieller Hinsicht zu den Sorgenkindern der EU. Russland will vorerst keine Truppen nach Kirgisistan schicken, um dort der Übergangsregierung zu helfen, die Unruhen einzudämmen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Kirgisen und Usbeken handelt es sich um einen internen Konflikt, begründet der Kreml den Entscheid. Kirgisistan hatte Russland gebeten, Soldaten zu schicken, um die Ausschreitungen im Süden des Landes in den Griff zu bekommen. In der Zentralasiatischen Republik wurden in den vergangenen Tagen mindestens 65 Menschen getötet und mehr als 900 verletzt. Und nun zum Sport. An der Fußball-WM in Südafrika war heute der erste große Favorit im Einsatz und ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Argentinien gewinnt gegen Nigeria 1:0. Die Details hat Rachel Mürit.
Die Argentinier erzielten das einzige Tor der Partie bereits in der 6. Spielminute, der Torschütze Gabriel Heinze. Es war zwar ein knapper, aber ein verdienter Sieg des Favoriten. Das Team von Diego Maradona hatte mehr Torchancen als die Nigerianer. Argentinien startete damit zum 5. Mal in Folge mit einem Sieg in ein WM-Turnier. In der Gruppe B gab es bereits am Nachmittag ein Spiel, dabei sah Griechenland gegen Südkorea alt aus. Die Südkoreaner gewinnen verdient mit 2:0, beide Tore entstanden nach Abwehrfehlern der Griechen. In der 7. Minute traf Chung Soo Lee und in der 52. Minute Ji-sun Park von Manchester United. In der Gruppe B führt Südkorea die Tabelle vor Argentinien an, danach folgen Nigeria und schlusslich Griechenland. Heute kommt es noch zum vielbeachteten Duell zwischen England und den USA. Die US-Amerikaner sind im Fußball die Weltnummer 14 und England ist so stark wie schon lange nicht mehr. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Und im Tennis steht Roger Federer im Final des ATP-Turniers von Halle. Er gewann den Halbfinal gegen den Deutschen Philipp Petzschner mit 7:6 und 6:4. Im Finalmorgen wartet der Australier Leighton Hewitt.
So viel aus der Sportredaktion von Rachel Mürit. Das Wetter. Heute Abend gibt es besonders in den Bergen lokal Schauer. Morgen Sonntag bleibt es bewölkt, lokal gibt's Gewitter. Dazwischen zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne. Im Süden scheint die Sonne länger und es wird nur vereinzelt nass. Die Temperaturen erreichen im Norden 21 und im Süden 25 Grad. Am Montag ist es im Osten bewölkt und gebietsweise fällt Regen. In den anderen Regionen scheint zeitweise die Sonne.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Kämpfe in Kirgisistan, das Chaos droht sich auszudehnen. Streitobjekt BP, in der transatlantischen Partnerschaft USA-Großbritannien verschärft sich der Tonfall. Lehrer verzweifelt gesucht, Personalmangel an den Schulen sorgt für Notfallszenarien. Dann Korrespondentenalltag. Zum Leben in Brüssel gehört auch die zärtliche Ingrid. Und unfreie, schlechte Medien. Doch die Slowakei kennt es nicht besser. Seit rund 2 Tagen belasten schwere Unruhen Kirgisistan. Im Süden des zentralasiatischen Staates gab es in den letzten beiden Nächten Straßenschlachten und Pogrome. Die kirgisische Übergangsregierung hat um internationalen Beistand gebeten. Peter Gisling.
Für die Interimspräsidentin des Landes, für Rosa Otunbajewa, war es gewiss nicht einfach einzugestehen, dass die kirgisische Polizei und auch die Armee die Situation im Süden des Landes kaum mehr ohne fremde Hilfe kontrollieren könnten. Rosa Otunbajewa hat dann auch bereits gestern Abend Russland um militärischen Beistand gebeten. Nur einer internationalen Friedenstruppe, meinte sie, könne es wohl noch gelingen, die Situation in der Stadt Osch zu beruhigen. Doch Russlands Präsident Medvedev will sich vorab mit anderen Ländern beraten. Die Entsendung einer russischen Friedenstruppe würde, so hieß es heute aus dem Umfeld von Medvedev, unter anderem gegen wichtige UNO-Bestimmungen verstoßen. Russland aber hat jetzt wenigstens ein Ärzteteam und ein Großraumflugzeug mit medizinischer Hilfe nach Osch beordert. Die Lage dort vor Ort ist äußerst unübersichtlich. Während die kirgisischen Behörden heute über rund 70 Tote und über 500 Hospitalisierte berichteten, hieß es aus dem Umfeld der Usbeken, man habe allein in den letzten Stunden die Leichen von mehreren hundert Menschen eingesammelt. Etwa 1000 Usbeken sind mittlerweile nach Usbekistan geflüchtet und rund 5000 weitere sind derzeit zu dessen Landesgrenze unterwegs. In den Spitälern von Osch ist man völlig überfordert. Es fehlt nicht nur an medizinischem, sondern wie mittlerweile überall in der Stadt auch an Lebensnotwendigsten. Über der ganzen Stadt schweben dicke Rauchwolken. Anfänglich waren es vor allem Anhänger des gestürzten kirgisischen Präsidenten Bakijew, welche mit Straßenschlachten und Prügeleien Unruhe stiften wollten. Doch diese Pogrome haben sich bald ausgeweitet in äußerst erbitterte Kämpfe zwischen ethnischen Kirgisen und Angehörigen der usbekischen Minderheit der Stadt, zwischen denen es seit jeher immer wieder zu Spannungen kommt. Beobachter vor Ort berichten, dass auch heute Abend wieder heftige Schusswechsel zu hören seien. Im Moment ist es äußerst schwierig vorauszusehen, ob und wie sich die Lage beruhigen wird oder ob sich der Konflikt auch auf andere Gebiete des Landes ausweiten wird. Denkbar ist beispielsweise auch, dass sich das südliche Nachbarland Kirgisiens, Usbekistan, bald in den Konflikt einschalten wird. Die kirgisische Übergangsregierung hat in den letzten Stunden zahlreiche internationale Organisationen um Beistand gebeten. Gut möglich, dass solche Hilfe schließlich zu spät eintrifft und dass auch der erfolgreiche Weiterbestand der gegenwärtigen kirgisischen Übergangsregierung unter Rosa Otunbajewa ernsthaft gefährdet ist.
Die neue britische Regierung ist perplex. US-Präsident Barack Obama hat in den letzten Tagen Zuflucht zu aggressiven Beschuldigungen genommen. Nicht nur der Ölmulti BP war Zielscheibe seines Zorns über die andauernde Verschmutzung des Golfs von Mexiko, sondern auch das Vereinigte Königreich selbst. Bisher hat sich der britische Premierminister David Cameron geweigert, zurückzuschlagen, aber er steht unter Druck, Klartext zu reden. Obama und Cameron hatten für heute ein Telefongespräch ausgemacht. Martin Aliot über die Hintergründe.
Barack Obama hat den Briten bekanntlich die geliehene Churchill-Büste, die im Büro seines Vorgängers stand, zurückgegeben. Der erste schwarze Präsident hat nichts übrig für die sentimentalen Aspekte der angloamerikanischen Beziehungen. Vielleicht, weil sein kenianischer Großvater die brutaleren Seiten des britischen Kolonialismus am eigenen Leibe erfahren hatte. Die verbalen Ausfälle Obamas gegen BP, er benutzte absichtlich die längst überholte Firmenbezeichnung British Petroleum, haben in London grundsätzliche Zweifel ausgelöst. Schließlich begleiten die Briten jedes militärische Abenteuer der USA mit geradezu sklavischer Gefügigkeit. Aber die Skrupel, mit gleicher Münze zu antworten, sind groß. Man will es sich mit den amerikanischen Vettern doch nicht verderben. So wird dieser Tage in London sachlich argumentiert. BP hat ebenso viele amerikanische wie britische Aktionäre, je etwa 40%. BPs größter Markt sind die USA, die schließlich auch die Tiefseebohrungen im Golf von Mexiko bewilligten. Und nur BP hat sowohl die Sachkunde als auch die Mittel, das sprudelnde Leck zu stopfen. Warum sollten die Rentner in beiden Ländern für die politischen Ungeschicklichkeiten der Firma wie auch der Politiker büßen? Denn die BP-Aktie ist ein Lieblingskind der Pensionskassen. Etwa 15% aller britischen Dividenden kommen von BP, ausgeschüttet in vierjährlichen Tranchen. Selbst beim hohen Aktienkurs vor der Explosion im April betrug die Rendite knapp 6%. Der Druck der amerikanischen Administration, sofort die Dividende zu streichen, um genügend Mittel für die Schadenstilgung zu behalten, ist betriebswirtschaftlicher Unsinn. BP schwimmt im Geld. Aber politische Rücksichten könnten zu einem Zugeständnis führen. Nächste Woche will BP entscheiden, ob die bereits beschlossene Dividende für das zweite Quartal am 21. Juni ausgeschüttet wird. Die Märkte rechnen damit, dass die Mittel in einem Reservekonto parkiert werden, ebenso die restlichen beiden Tranchen für dieses Jahr. Die Aktionäre dürften dann auf eine spätere Nachbesserung hoffen, wenn die Schadenssummen klarer ermittelt werden können und der politische Trotz verflogen ist. Als 1988 die Bohrinsel Piper Alpha in der Nordsee explodierte und 167 Menschen tötete, dachte niemand in Großbritannien daran, die USA zu beschimpfen, bloß weil die Plattform der kalifornischen Occidental Petroleum gehörte. Inzwischen sind die Reflexe nationalistischer geworden und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Briten den Amerikanern vorrechnen, dass es ihre hemmungslose Gier nach fossilen Brennstoffen ist, die zu immer gefährlicheren Bohrungen führt.
Martin Aliot. In vielen Lehrerzimmern wird in der Schweiz mittlerweile Hochdeutsch gesprochen, denn bei der Suche nach Lehrkräften weichen Schweizer Schulen immer öfter nach Deutschland und Österreich aus. Der Beruf ist für viele schlicht zu wenig attraktiv. Um dem wachsenden Problem des Lehrermangels zu begegnen, fordert der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer mehr Lohn. Solche Anstrengungen drängen sich auf, denn in den nächsten Jahren wird jede dritte Lehrkraft pensioniert. Mit kurzfristigen Notmaßnahmen alleine kommen die Schulen bald nicht mehr über die Runden, wie der Bericht von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn zeigt.
Unruhig blickt Susanne Walter auf das nahe Ende des Schuljahres. Die Co-Leiterin des Oberstufenschulhauses Mettmann-Ried im zürcherischen Bülach muss noch 4 Stellen besetzen, gut 10% aller Lehrkräfte.
Da mache ich mir schon Sorgen. Seit März haben wir praktisch keine Bewerbungen mehr. Die Stellen sind immer noch ausgeschrieben. Und kurz vor den Sommerferien werden wir Notfallszenarien planen müssen.
Das heißt zum Beispiel Klassen zusammenlegen, Schüler aufteilen oder Teilzeitpensen aufstocken.
Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie wir das Problem dann lösen werden.
Das Problem verschärft sich in Zukunft markant, denn in den nächsten 15 Jahren werden schweizweit rund 30.000 Lehrkräfte pensioniert, ein Drittel aller Lehrerinnen und Lehrer. Stefan Denzler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
Das liegt daran, dass der Anteil an Lehrpersonen über 50 stark angestiegen ist, mittlerweile bei über 35% im gesamtschweizerischen Mittel liegt. Und in den nächsten Jahren wird es vermehrt zu altersbedingten Rücktritten kommen. Und das kommt zu dieser natürlichen Fluktuation, die wir so oder so ja haben.
Die Pensionierungswelle ist regional verschieden. Hoch schlägt sie in den Kantonen Jura oder Genf. In der Deutschschweiz sind die Kantone Aargau, Basel-Land und Bern stark betroffen. Am stärksten aber Zürich, denn im bevölkerungsreichsten Kanton nehmen auch noch die Schülerzahlen zu. Fehlen werden vor allem Lehrkräfte für die unteren Niveaus an der Sekundarschule sowie in den Bereichen Mathematik und anderen Naturwissenschaften. Rar sind aber auch Spezialisten wie Heilpädagogen. Bereits heute leidet die Qualität der Bildung, erklärt Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Verbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Dies, weil immer mehr unqualifizierte Lehrer vor einer Klasse stehen. Mit der anstehenden Pensionierungswelle dürfte die Situation noch prekärer werden. Was also tun, Franziska Peterhans?
Man müsste wirklich nachhaltige Veränderungen für den Lehrberuf ins Auge fassen und aufgleisen, damit der Lehrberuf nachhaltig wieder attraktiver wird.
Der Lehrerverband fordert seit Jahren mehr Lohn und weniger Belastung. Nun will der Kanton Zürich die Löhne erhöhen und auch Bern will nachziehen. St. Gallen diskutiert Entlastungsmaßnahmen, der Aargau will seine Lehrkräfte mit Assistenten unterstützen. All dies reicht aber nicht. Die pädagogischen Hochschulen müssen zusätzlich viel mehr Leute ausbilden. Etwa doppelt so viele wie heute, erklärt Stefan Denzler.
Gegenwärtig stellen wir fest, dass alle pädagogischen Hochschulen im Schnitt zu wenig Personen ausbilden, um diesen mittelfristigen Bedarf abzudecken. Da müsste man sich überlegen, wie bekommt man mehr Studierende in die Lehrerbildung.
Die Fachhochschule Nordwestschweiz etwa will Quereinsteiger mit attraktiven Studiengängen ansprechen. Jeder Kanton versucht, den Lehrkräftemangel auf seine Weise zu lösen. Die Lehrerbildung ist wie die Volksschule Sache der Kantone. Dennoch plädiert Martin Wendelspiess, Leiter des Volksschulamtes des Kantons Zürich, für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Kantonen.
Das ist nicht etwas, was ein Kanton oder eine pädagogische Hochschule allein machen kann. Im Moment sind wir tatsächlich daran, koordiniert auch mit anderen Kantonen Wege zu finden.
Ein koordiniertes Vorgehen ist denn auch sinnvoll, auch wenn nicht jeder Kanton gleich betroffen ist. Denn sonst laufen die Kantone Gefahr, dass sie einander die Lehrkräfte und den Nachwuchs abjagen. Die Kantone scheinen erkannt zu haben, dass nun langfristige Lösungen angezeigt sind. Die Zeit drängt. Die Situation an den Schulen dürfte sich trotz den Massnahmen der Kantone nicht so schnell entspannen.
Das Leben der Auslandkorrespondentinnen und Korrespondenten hat sich verändert. Globalisierung und Spardruck beeinflussen ihre Arbeit in der Ferne. Am nächsten Dienstag senden wir ein Sonderecho zum Thema Auslandsjournalismus. Schon jetzt stellen uns die Korrespondenten Menschen vor, die in ihrem Leben im Ausland eine wichtige Rolle spielen. In Brüssel zum Beispiel staunte Urs Bruderer nicht schlecht, als er erfuhr, dass seine 3-jährigen Kinder bereits zur Schule gehen müssen, in die sogenannte Maternelle. Kein Kindergarten, sondern tatsächlich eine Schule. Ganztags, 5 Tage die Woche. Dort unterrichtet eine einzige Lehrerin 25 3- und 4-Jährige. Wie kann das gehen, fragte Vater Urs Bruderer sich und Ingrid Billier.
8:30 Uhr morgens. Eltern bringen ihre Kleinen und verabschieden sich von ihnen. Wer da ist, spielt, springt oder zeichnet. 9:00 Uhr dann der magische Augenblick. Auf Ingrids Kommando räumen über 20 3- und 4-Jährige ihre Spielsachen weg und setzen sich in einen Kreis.
Mais les enfants sont beaucoup plus, je dirais, capables quand ils sont tous ensemble que quand ils sont à la maison.
Kinder seien in der Gruppe zu sehr viel mehr fähig als allein zu Hause, sagt Ingrid. Und dennoch, so viele Kleinkinder und eine Erwachsene. Wie kann das gehen? Nur schon die WC-Besuche, da muss ja jedes Mal hin im Verlauf eines Morgens. Und die meisten brauchen Hilfe.
Ils y vont ensemble et ils attendent chacun leur tour. Il y a des petits bancs pour attendre.
Die ganze Klasse gehe gemeinsam. So einfach sei das. 6 Kinderklos stehen da nebeneinander. Man wartet, bis man dran ist. Natürlich gibt es auch hier ein paar Spielsachen und eine Bilderbuchecke. Und doch erinnert dieses Klassenzimmer weniger an einen Kindergarten als an einen Bastelraum oder ein Labor. Jedes Kind hat seine Werkzeugkiste, Schere, Leim, Stifte, Klebstreifen. In einem Vivarium kriechen Raupen. Aus 25 bemalten Blumentöpfen sprießen Sämlinge.
Bah, l'enfant va à l'école parce que son activité, sa curiosité, son envie d'apprendre soit toujours nourrie.
Die Schule stelle Nahrung bereit für die Neugierde der Kinder, für ihre Lernlust. Das sei der Unterschied zum Kindergarten. Ingrid organisiert den Unterricht in Themenwochen. Das Wetter war ein Thema. Derzeit ist es der Frühling. Und sie strukturiert die Tage. Das Morgenritual, die Lernzeiten, die Znünis, der Mittagsschlaf. Auch das hilft. Ingrid ist 37 Jahre alt. Ich habe sie nie laut werden sehen. Aber oft zärtlich. Sie umarmt ihre Schüler, küsst sie auch. Das sei in Belgien normal.
Bah, quand ils le demandent ou quand ils viennent faire un câlin, oui, bien sûr.
Wenn ein Kind das wünscht, wenn es Zärtlichkeit sucht, warum nicht, sagt Ingrid. Und was macht sie, wenn ein Kind sie nicht mehr Ingrid nennt, sondern Maman?
Je dis oui, mon fils, ou oui, ma fille. Alors, ils me regardent, ils sont surpris. Ça arrive, oui.
Sie frage zurück. Ja, mein Sohn. Ja, meine Tochter. Das überrasche die Kleinen. Doch sie sei kein Elternersatz.
On compense pas papa ou maman. On est en plus. On est là. C'est une épaule ou une main en plus pour eux.
Sie bietet den Kindern eine zusätzliche Hand, eine zusätzliche Schulter. Und dennoch, brauchen die das schon mit 3 Jahren?
C'est aussi une manière de sociabiliser les enfants assez vite.
Dieses Alter sei ideal, um die Kinder zu sozialisieren. Das sage die Psychologie und die Erfahrung. Die wenigen Kinder, die in Belgien erst mit 6 Jahren eingeschult würden, hätten es oft schwerer, sich einzugliedern. Wahr ist aber auch, dass diese Gesellschaft ohne Tagesschulen längst nicht mehr funktionieren würde. Denn die meisten belgischen Mütter müssen arbeiten, weil ein Lohn für eine Familie meist nicht reicht. Eine Lehrerin wie Ingrid zum Beispiel verdient zu Beginn ihrer Laufbahn 1.900 Franken netto. Das Maximum liegt bei 4.200 Franken, wobei die schulfreien Monate Juli und August auch lohnfrei sind. Die Kinder lieben Ingrid und sie liebt ihren Beruf. Nur eines geht auch ihr manchmal auf die Nerven.
Le plus dur pour moi souvent, c'est le bruit. C'est le bruit.
Der Lärm. Doch sogar da hat sie eine Lösung gefunden. Sie verbietet den Kindern nicht zu schreien, aber sie habe mit ihnen abgemacht, dass man draußen schreie, nicht drinnen. Und wenn ich gerade ein Journalist mit einem Mikrofon da sei, hielten sich die Kinder auch daran.
Urs Bruderer in Brüssel. Das Sonderecho über den Auslandsjournalismus ist am nächsten Dienstag im Studio Bern. Einzelheiten unter drs.ch. Ein Hinweis. Schweden steckte vor 20 Jahren in einer tiefen Krise. Es musste damals Banken verstaatlichen und war schwer verschuldet. Seither hat sich viel verändert. Es gelang nicht nur, den gut ausgebauten Sozialstaat zu bewahren, auch die schwedische Wirtschaft behauptet sich im globalen Wettbewerb erstaunlich gut. Extreme, beispielsweise fremdenfeindliche Parteien, spielen nur am Rand eine Rolle. Das schwedische Modell ist Thema der Sendung International. Morgen Sonntag auf DRS1, gleich im Anschluss ans Echo der Zeit. Eine sonderbare Koalition regiert die Slowakei seit 4 Jahren. Es sind der Linkspopulist Robert Fico und die rechten Ultranationalisten. Dieses Wochenende wählt die Slowakei ein neues Parlament. Wir schauen deshalb heute dorthin. Es fällt auf, dass die Regierung besonders autoritär auftritt und auch die Medien in ihrer Arbeit stark einschränkt. Das geht so weit, dass die slowakischen Medien inzwischen bei Nichtregierungsorganisationen als die am wenigsten freien in der ganzen EU gelten. Mark Lehmann mit dem Bericht aus Bratislava.
Auftakt zur Sendung Objet minut vanac des slowakischen Fernsehens. Es ist die wichtigste politische Diskussionsrunde des öffentlich-rechtlichen Senders, eine Art Arena auf Slowakisch. Der Moderator begrüßt die Zuschauer und den einzigen Diskussionsteilnehmer, Premierminister Robert Fico. Rasch wird ihm das Wort erteilt. Fico allein im Fernsehstudio, das ist der Normalfall, wenn sich der Regierungschef vor die Kameras begibt. Er wünscht keine weiteren Gäste, sondern trägt in einschläfendem Ton seinen Monolog vor. Dabei unterbrochen zu werden, muss er nicht befürchten. Nur ganz selten wagt ihm der Moderator ins Wort zu fallen. Fico duldet keine Widerrede und er mag es auch nicht, wenn er von den Medien kritisiert wird. Am liebsten würde er wohl gleich selber bestimmen, was, wann, wo und in welcher Form gesendet wird. Fico habe in den 4 Jahren seiner Regentschaft eine feindselige Atmosphäre gegenüber den Medien geschaffen, sagt der Medienwissenschaftler Ivan Godarski.
During his 4 years of government, he creates an atmosphere of hostility towards media.
Das sei sehr schädlich für die Entwicklung der Medien in der Slowakei. Ihre Rolle als Wachhund der Demokratie, für Robert Fico ein fremdes Konzept. Wo er kann, geht er mit juristischen Mitteln gegen die Medien vor. Er hat schon unzählige Gerichtsverfahren angestrengt, um sie mürbe oder gefügig zu machen und sie auch finanziell auszubluten. Mit immer neuen Gesetzen schränkt er die Medienfreiheit ein, etwa mit dem umfassenden Gegendarstellungsrecht, auch in unbegründeten Fällen, das vorab Politiker ausnützen, um gegen unliebsame Kritik vorzugehen. Es werde in Zeitungen, Radio und Fernsehen allerdings auch kein Qualitätsjournalismus geboten, räumt Medienwissenschaftler Godarski ein.
We cannot speak about quality journalism and that is really missing.
Diesem Befund muss auch Josef Filo zustimmen. Die Berichterstattung sei in der Tat nicht immer über alle Zweifel erhaben. Filo war früher stellvertretender Chefredaktor beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Jeden zo základných problémov, pretože tí žurnalisti sú nevzdelaní, neskúsení.
Die Journalisten in der Slowakei seien schlecht ausgebildet und unerfahren, was aber nicht weiter verwundere angesichts der praktisch nicht vorhandenen Mittel für die Ausbildung. Die privaten Medien hätten kein Geld und die öffentlichen würden von der Regierung bewusst an der kurzen Leine gehalten, sagt Filo.
Ja, stále mám pocit, že ta televízia je účelovo držaná pod výživou a v dlhu.
Die Politiker hätten nicht das geringste Interesse an investigativem Journalismus. Und wenn doch mal eine Enthüllungsgeschichte auf dem Programm stehe, dann riefen sie direkt beim Sender an, um sie zu verhindern. Gegen diese Art von Zensur regt sich aber erstaunlicherweise kaum Widerstand. Dem Publikum ist das offensichtlich egal. Nach 40 Jahren kommunistischer Diktatur habe es noch immer kein Sensorium für die Rolle von freien Medien, sagt Ivan Godarski.
The media was a tool of the government. This is really perceived as a reality. Simply those who are running have influence on the informational policy.
Die Leute seien wohl weiterhin der Ansicht, die Mächtigen dürften sich der Medien bedienen, wie sie wollten.
Das war der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Gabriella Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.